Personen des Glaubens. Heute hören wir über Watchman Nee. Eine der letzten Sonntage hatte ich mal etwas von ihm vorgelesen als Predigt, die da waren oder es nachträglich gehört haben über die Medien. Die haben schon einen kleinen Eindruck bekommen, wie der Watchman Nee ist. Heute geht es mehr in sein Leben rein, in eine völlig für uns unbekannte Kultur, die chinesische Kultur. Ich möchte euch mit hineinnehmen, was sich dort entwickelt hat und sich weiterentwickelt, dass wir unseren Horizont ein Stückchen auch weitermachen können und lernen auch, was Gott in anderen Ländern tut. Doch zu Anfang lese ich Matthäus 6, die Verse 25 bis 27 und im Anschluss gleich von Watchman Nee einen kleinen Ausschnitt aus seinem Buch Das normale Christenleben zu eben diesen Versen. Und Jesus sagt, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib und mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit seinen Sorgen der Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Und der Watchman Nee schreibt hierzu unter dem Kapitel Im Geist wandeln. Wenn wir im neuen Gesetz leben, wird das Alte allmählich aus unserem Bewusstsein verschwinden. Es existiert zwar noch, doch beherrscht und versklavt es uns nicht mehr. Aus diesem Grund sagt der Herr in Matthäus 6, seht die Vögel des Himmels an oder betrachtet die Lilien des Feldes. Was würden die Vögel antworten, wenn wir sie fragen könnten, ob sie sich nicht vor dem Gesetz der Schwerkraft fürchten? Ihre Antwort wäre sicherlich, wir haben noch nie etwas von Newton gehört und sein Gesetz kennen wir nicht. Wir fliegen, weil Fliegen zum Gesetz unseres Lebens gehört. Sie haben nicht nur ein Leben, das fliegen kann, sondern mit diesem Leben ist auch ein Gesetz verbunden, das diese Lebewesen dazu befähigt, spontan und ohne Ausnahme das Gesetz der Schwerkraft zu überwinden. Obwohl die Schwerkraft immer noch wirksam ist, steht man jedoch an einem eiskalten und verschneiten Wintermorgen früh auf und findet dort einen toten Sperling im Hof, wird man sogleich an die Existenz dieses Gesetzes erinnert. Nur solange der Vogel lebendig ist, kann er die Schwerkraft überwinden. Das Leben in den Vögeln bestimmt ihr Bewusstsein. Gott ist ein barmherziger Gott. Er gab uns dieses neue Gesetz des Geistes und das Fliegen hängt für uns nicht nur mehr von unserem Willen ab, sondern von seinem Leben. Habt ihr schon einmal erlebt, welch aussichtsloses Unterfangen es ist, einen ungeduldigen Christen Geduld beizubringen? Wenn man von ihm auch nur ein wenig Geduld verlangt, wird ihn das völlig entmutigen. Gott verlangt nie, dass wir uns zu etwas zwingen, was wir natürlicherweise nicht sind, oder dass wir unserem geistlichen Wachstum durch Sorgen eine Elle hinzufügen. Seine Sorgen kosten den Mensch allenfalls eine Elle seiner Größe. Sorgt euch nicht, sagt Jesus. Schaut nur die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Mit diesen Worten verweist uns der Herr auf das neue Gesetz des Lebens in uns, dass wir doch von Neuem erkennen mögen, was für ein Leben uns gegeben ist. Was für eine kostbare Entdeckung. Dieses Gesetz kann wirklich neue Menschen aus uns machen, denn sowohl in den kleinsten wie auch in den größten Dingen erweist es seine Wirksamkeit. Es mahnt uns zum Beispiel, wenn wir gerade in ein Buch hineinschauen wollen, das uns nicht gehört, und erinnert uns daran, dass wir nicht um Erlaubnis gebeten und deshalb kein Recht dazu haben. Der Heilige Geist macht uns klar, dass wir die Rechte anderer respektieren müssen. Bis dahin. Ihr merkt schon, der Watchman Nee ist ein Mensch der Praxis. Er mag Vergleiche, die aus dem Leben sind, und er bringt es auf den Punkt, was viele Aussprüche aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem Leben von Jesus verdeutlicht und uns nahebringt. Wer ist er eigentlich? Vor ungefähr 50 Jahren ist er gestorben, in einem Gefängnis. 1903 wurde er geboren, wahrscheinlich in Shantou, an der Südküste Chinas. Und zwar wurde ihm der Name Nee Shu Tzu gegeben. Nee, so quasi der Sippenname, und Shu Tzu, der Vorname. Nee Shu Tzu hatte einen Großvater, der war presbyterianischer Pfarrer bei einer amerikanischen Missionsgesellschaft in China. Der Vater Nee Weng Xiu war Offizier beim kaiserlichen Zolldienst und die Mutter Lin Hui Ping war eine sehr strenge Erzieherin. Dass Kinder damals streng erzogen wurden in China, war üblich. Das war keine Ausnahme. Unser Nee Shu Tzu lernte in der Schule das alte konfuzianische System, aber auch das neue westliche System. Er war also zwischen den Welten. Vielleicht ist es an dieser Stelle einmal wichtig, mal kurz Rückblick zu halten, was überhaupt China bedeutet. Die Menschen in China gründen sich auf eine uralte Kultur. 600 vor Christus hat Lao Tse diese Chinesen ein Stückchen zusammengefasst und Staatsführung betrieben. Von ihm kommt zum Beispiel der interessante Ausspruch eines der drei Größen, die er wichtig findet, ist die dritte Größe, ist die Demut. Denn nur wer demütig ist, vermag zu herrschen. Sicherlich, Lao Tse ist vielleicht etwas legendär, man weiß nicht so richtig, wann und wo er überhaupt wirklich gelebt hat, aber die Chinesen verdanken diesem Wissen viel. Um 400 vor Christus lebte Konfuzius, Konfuzie. Und er ist ja schon mehr ein Begriff, er ist auch so ein Staatsmann, ein Weiser. Vieles, was dieser Konfuzius gelehrt und gelebt hat, ist bis heute in den Chinesen bewahrt. Und selbst wir haben einiges verinnerlicht. Das chinesische Volk war von 500 nach Christus bis 1500 nach Christus der europäischen Kultur weit überlegen. Die konnten viel mehr als wir. Ich weiß nicht, ungefähr im 12. Jahrhundert war es, als der Mongolenfürst als er der Schrecken der Nationen wurde, Richtung Europa aufbrach und auch dort einiges verwüstete und einer seiner Nachkommen dann auch das halbe chinesische Reich eroberte. Und ungefähr 1200 war es, als dann von Italien aus ein berühmter Kaufmann namens Marco Polo nach China aufbrach, erstmal zu den Mongolen und dann auch China durchquerte und dann wieder zurückkehrte und er die wundersamsten Dinge berichtete. In seiner Heimat erklärte man ihn für verrückt. Er erzählte zum Beispiel, dass die Chinesen ein seltsames System haben, ihre Tücher sauber zu machen. Sie schmeißen sie einfach ins Feuer. Ja, aber habt ihr mal an Asbest gedacht? Ja, also es gab feuerbeständige Tücher in China. Die konnte man durch Feuer reinigen. Das haben die nicht geglaubt. Und er hat noch viel, viel mehr erzählt und die dachten alle, der spinnt. Natürlich, da bekam man eine Neugier auf das Land. Was ist denn da los? Was entwickelt sich da? Im 19. Jahrhundert begann auch verstärkt der Handel, auch gerade mit dem englischen Kolonialreich. Und die Engländer waren ganz scharf auf diesen Tee. Und die Chinesen wollten aber nicht im gleichen Maße Ware zurückkaufen. Und so entspannen sich im 19. Jahrhundert, beginnen die Opiumkriege, in der auch England dem chinesischen Volk einige Probleme bereitet hat, Schaden gemacht hat. Und man hat gemerkt, da begann schon mehr eine Durchmischung von Kulturen. Mit dieser Neugier auf die unterschiedlichen Kulturen reisten auch Missionare nach China und brachten das Evangelium von Jesus Christus in dieses Land, die Götzen anbeteten und die alte Tradition pflegten. China war ein Kaiserreich bis ungefähr, ich schätze mal 1910, 1920. Und dann wurde es eine Republik. Da merkt man auch schon diesen interkulturellen Austausch. Das war ja in unseren Landen dann ganz ähnlich, diese Entwicklung von Kaiserreich zu Republiken. Und auch das war nicht einfach. Das rüttelte natürlich auch so ein Staatengebilde, so ein Volksgebilde komplett durch. Und so gelang es den Japanern, im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, auch China zur Hälfte zu erobern, die Herrschaft auszuüben. Und natürlich, die Leute wehrten sich, aber es gelang ihnen nicht recht. Und nun gab es ja auch ab 1920 eine ganz besondere Bewegung im weiten Osten Europas, bei den Russen. Dort machte der kommunistische Gedanke große Karriere. Lenin gründete dieses Reich, was Stalin später übernahm, mit all den Größen und mit all den Schrecken. Und die Chinesen haben auch von diesem Russland gelernt und haben ebenfalls Gedanken des Kommunismus aufgegriffen. Weil es zeigte sich, dass diese alte Kultur, die immer nur nach Reichtum strebte und Einzelne ganz groß machte, irgendwie nicht richtig tragfähig war. Sie zerstörte auch viel. Und da schien der Kommunismus als eine der großen Heilmittel. Wir kennen das ja auch aus unserem Land. Und so kämpften verschiedene Mächte in dem Land bis ungefähr 1945. Kriegsende, und da hatten die Kommunisten so eine Stärke gewonnen, unter anderem durch eine große Leiterfahrung. Da ist so ein langer Marsch noch im kulturellen Gedächtnis verhaftet. Und zum anderen aber auch durch eine eiserne Disziplin. Sie hatten ein Ordnungssystem, welches die Menschen, da konnten sie sich integrieren. Sie wussten mit Chaos nicht viel anzufangen. Und so übernahmen nach dem Zweiten Weltkrieg die Kommunisten die Herrschaft in China und konnten die Japaner erfolgreich verdrängen. Die alte Regierung, die Republik China, die floh ins Exil auf die ebenfalls chinesische Insel Taiwan. Und dort existiert ja bis heute die Republik China. Die wiederum wird nicht von den Chinesen, von der Volksrepublik China anerkannt, ebenso wenig wie von den allermeisten Ländern auf der Erde. Das heißt, Taiwan gehört, so sagt es auch Deutschland, offiziell zur Volksrepublik China. Das ist so ein bisschen die Ironie der Geschichte, die darin zu finden ist. Die Chinesen haben gerade durch diese kommunistische Ära vieles umgekrempelt in ihrem Land, haben gelitten, haben auch seine Hungersnot durch, wie unter Stalins Zeiten gewesen ist, an der Millionen von Menschen gestorben sind vor Hunger, haben gelernt draus. Dann wurde das System reformiert und man öffnete sich mehr wieder dem Westen, aber nur ganz vorsichtig. Und man wurde Werkbank der Welt. Heute gibt es ja ungefähr die Hälfte aller Haushaltsartikel in eurem Haushalt, die sind aus China. Es ist unfassbar, was dort passiert ist in der Kürze der Zeit, innerhalb von 50 Jahren vielleicht. Und die Entwicklung, die es nehmen wird, ist auch nicht absehbar zurzeit. Wir merken, dass sich diese Spannungen erhöhen, dass es mehr knistert. Aber wohin es führen wird, wir wissen es nicht. Heute sind die Chinesen alles andere als die Werkbank der Nation. Sie haben ein gigantisches Ingenieurheer. Sie haben starken Willen. Und sie haben eine straffe Führung. All das ist eine Mischung, die sie durchaus konkurrieren lässt zu den anderen Systemen, zum Beispiel zu dem freiheitlichen westlichen System, welches zurzeit schon ein bisschen vor sich hin krankt. In all diesem politischen und kulturellen System steht nun der christliche Gedanke. Und so haben Missionare den Weg gefunden. Ich glaube, einer der bedeutendsten Missionare war, wie hieß er?
Hudson Taylor,
genau, danke. Der hat so den Anfang gemacht, dieser Mission, und hat sein Leben riskiert dadurch auch. Aber es war ihm so wichtig. Dieser chinesische Volk ist ihm ans Herz gewachsen. Er hat sie lieb gewonnen. Er konnte gar nicht anders. Er musste nach China gehen. Vielleicht kommt er eines Tages auch hier mal dran, gewürdigt zu werden, was er getan hat und wie sein Leben war. Ist jedenfalls enorm. Und dieser Hudson Taylor war natürlich auch einer, der diese ausländischen Missionen mit hinein ins Land gebracht hat. Und die Chinesen sind ja auch aufmerksam. Sie lernen gern von anderen. Es ist nicht so, dass sie abgeschlossen sind. Manchmal ist ihre Weltöffnung ihnen selbst zum Verhängnis geworden. Und dann schotten sie sich wieder ab. Aber an sich sind die sehr neugierig auf all das, was in der Welt passiert. Und unser Nishu Tzu lernte quasi von beiden Welten. Dieses alte, traditionelle Chinesische, genauso gut auch wie das Westliche. Es gab eine Missionarin aus den westlichen Ländern, die hieß Dora Yu. Vielleicht können wir in dem Fall mal jetzt, in dem Augenblick mal den Watchman Nee einblenden. Also das ist unser Nishu Tzu. Er sieht jugendlich aus, ein bisschen frech, finde ich. Manchmal kann er auch richtig schön lachen. Ich glaube, es gibt keine Fotos, in denen er alt aussieht. Auch als er dann später 30, 40 Jahre war, ähnliches Gesicht, ewig jung geblieben. Und da gab es eine Evangelisation mit Dora Yu und unser Nishu Tzu bekehrte sich zum christlichen Glauben. Er kannte ja schon einiges, auch von seinem Großvater. Aber es gab eine Begebenheit, die sein Leben veränderte. Und er benannte sich, nachdem er zum christlichen Glauben gefunden hat, um in Nitosheng. Nitosheng heißt der Wächter. Und von dem Wächter kommt das englische Wort Watchman. Also Watchman Nee ist eigentlich auf Chinesisch Nee Tusheng. Könnt ihr doch mit Nee Tusheng anreden. Seine Mutter war ja sehr streng und bei der Erziehung der Kinder wurde sie ungeduldig und ungerecht oft. Am Ende der Winterferien 1920 wurde im Haus ein wertvolles Ornament zerschlagen. Die Mutter Hu Ping hielt Watchman für den Schuldigen und verlangte ein Bekenntnis. Als er das ablehnte, verabreichte sie dem Jungen eine Tracht Prügel. Als sie später entdeckte, dass er unschuldig war, hatte sie zwar Gewissensbisse, doch sie tat nichts, um ihren Fehler wieder gut zu machen. Und so kehrte Watchman Nee verbittert ins Internat zurück. Die Mutter wendete sich dem Christentum zu. Und sie lud auch ihren Sohn zu den evangelistischen Abenden ein, obwohl sie wusste, dass sie ihm etwas zu bekennen hatte. Aber ihr Stolz empörte sich gegen diesen Verlust an Gesicht. Lehrte nicht auch Konfuzius, dass Eltern immer Recht haben? Sie wollte in der Familienandacht ein Lied singen. Aber der Geist Gottes wehrte es ihr. Wie kann ich, eine Mutter, meinem Sohn einen Fehler eingestehen? Protestierte sie. Die Stimme sagte, es ist der einzige Weg. Ihr Mann und ihre Kinder waren verblüfft, als er sich plötzlich dem Watchman zuwendete und ihn umarmte. Um Jesu willen weinte sie. Ich bekenne, dass ich dich ungerecht und im Zorn schlug. Watchman erwiderte, das tatest du, ehrwürdige Mutter, und ich hasste dich deswegen. Bitte vergib mir, bettelte sie. Aber er wandte sich ab, ohne ihr zu antworten. Die Familienandacht wurde fortgesetzt. An jenem Abend wurde Watchman von Gott angerührt. Pings Bekenntnis. Niemals hatte er von chinesischen Eltern gehört, die einen solchen Gesichtsverlust hingenommen hätten. Wenn seine eigene Mutter so verwandelt war, dann musste er hingehen und selbst hören. Am nächsten Morgen stand er früh auf und sagte zu seiner Mutter, ich bin jetzt bereit, Dora Yu zu hören. Er ging hin und noch ehe die Versammlungen zu Ende waren, hatten ihre Predigten auch in ihm die Reue über seine Sünden geweckt und er hatte Jesus Christus, einen lebendigen Erlöser und Freund, gefunden. In einem Akt jugendlicher Hingabe gelobte er sich selbst, ganz Gott und ausschließlich ihm zu dienen. Und er wich nie mehr zurück von dem einmal eingeschlagenen Weg. Gott antwortete ihm mit einer Wiedergeburt aus dem Geist, die sein ganzes Leben umkrempeln sollte. So wurde aus Ni Shutsu Ni Tosheng oder Watchman Ni. 1921 ließ er sich bei einer weiteren Evangelistin, also hier sind nur Frauen im Spiel, der Margaret Barber taufen, gemeinsam mit seiner Mutter. Die sehen wir auf dem nächsten Foto. Rechts ist er ganz jung. Guckt es euch genau an, diesen Gesichtsausdruck, diese liebevolle Schärfe und rechts dann im betagten Alter. Hier merkt man etwas von der Vitalität dieser Person, von ihrer Ausstrahlung, die sie gehabt haben muss. Diese Margaret Barber hatte großen Einfluss auf Watchman. Und sie hatte eine starke Wiederkunftssehnsucht. Sie wollte unbedingt, dass Jesus möglichst schnell wiederkommt. Nach seiner Taufe sagte Watchman mit wenigen Worten, wo er stand. Herr, ich lasse meine Welt hinter mir. Dein Kreuz trennt mich von ihr für immer. Ich bin in eine andere Welt hineingetreten. Ich stehe da, wo du mich in Jesus Christus hingestellt hast. Und ab diesem Zeitpunkt war Watchman Nee so interessiert an all dem, was in der christlichen Welt stattfand. Diese Missionarinnen haben in ihrem Feuer geweckt, eine Begeisterung, eine Hingabe geweckt. Sie haben sicherlich auch manche Glaubensrichtung mitgebracht, Und um diese Zeit, um 1920, gab es ja die Breite der geistlichen Erfahrung weltweit. Europa hatte enorm viel durch. Es gab die unterschiedlichsten Strömungen. In Amerika war das Gleiche. Europa, Amerika befruchteten sich gegenseitig und brachten immer wieder neue Strömungen hervor. Und der Watchman Nee saugte das alles auf. Er las jeden Autoren, den er kriegen konnte. Er nahm alles wahr. Das, wo die Europäer und die Amerikaner Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gekämpft haben darum, das ging innerhalb ein paar Jahren in seinem Wesen ein. Er verarbeitete es und versuchte, es für sich zurechtzubauen. Und aus diesem großen, ich sage mal, wie als wenn jemand von einem hohen Turm runterblickt, im Überblick etwas sieht, so hat Watchman Nee die Entwicklung der christlichen Kultur in Europa und Amerika gesehen. Er hat enorm viele Vorbilder gefunden, unter anderem auch Martin Luther oder John Wesley oder die Brüdergemeindebewegung. Er hat großen Gefallen gefunden an der Brüdergemeindebewegung, weil er hat gesehen, das sind Menschen, die studieren die Bibel und die versuchen, das umzusetzen, was wir im Neuen Testament finden. Und hat sich auch in den Organisationen oder in den Gemeinden, die er selbst gründete, auch brüdergemeindlichen Einfluss ganz groß gemacht. Es reifte in ihm, darüber Bücher zu schreiben. 1927, ungefähr 7 Jahre nach seiner Bekehrung, schrieb er diesen, kann man so schön sagen, den Bestseller »Der geistliche Christ«. Dieser ist ab 1970, also ungefähr etwas mehr als 40 Jahre später, in Europa an den Bibelschulen Standardwerk der Lehre gewesen. Der ist so interessant aufgebaut, erstmal praxisnah, aber auch tiefgehend unter Beleuchtung vieler biblischen Zusammenhänge in einer guten Art und Weise, dass man in Europa gesagt hat, ey, das ist klasse, das ist interessant, das versteht der Einfache wie auch der Gelehrte. Damit können wir was anfangen. Und ich glaube, das war auch der Punkt, als ich dann 1980, 1985 auch in unserem alten Jugendkreis von Watchman Nee hörte und ich auch dieses Buch Der geistliche Christ in die Hand bekam und begeistert davon war. Und auch heute würde dieses Buch voll ausreichen, um richtig gute Bibelkurse auch in unserer Gemeinde zu halten. Man braucht nur ein Kapitel lesen und kommt darüber ins Gespräch oder ins Gebet und es macht was mit einem. Es ist praxisnah. Es ist zu gebrauchen auch für uns. Es ist so zusammenfassend, so komprimiert, dass Watchman Nee selber Angst hatte darüber. Er hatte vielleicht 10 Jahre später gesagt, das Buch, das ich geschrieben habe, das ist nicht gut. Das ist zu perfekt. Es sollte ursprünglich auch gar nicht in andere Sprachen übersetzt werden. Er hatte Sorge davor, dass man es falsch verstand. Er hatte gesagt, ja, es ist eine gute Zusammenfassung, aber Gottes Geist steht weit darüber. Gottes Geist kann viel mehr wirken und ist viel größer in seiner Breite. Und er hat diese Gefahr erkannt, dass Menschen dieses Buch nehmen und denken, jetzt habe ich das Christentum. Welche Größe von ihm, das zu erkennen. 1938 wurden dann Reden von ihm zusammengefasst in dem Buch Das normale Christenleben, ebenfalls ein Bestseller. Und der Watchman Nee ist der dann auch die Lehre unter dem Namen, unter dem Titel Die Wiedererlangung des Herrn gegeben hat. Was ist denn das, die Wiedererlangung des Herrn? Was meinten ihr? Was ist die Wiedererlangung des Herrn? Ratet mal, also es kann ja bloß falsch sein.
Die Zuwendung zu Christus.
Die Zuwendung zu Christus, okay. Die Neuzuwendung, ja, demzufolge wieder, okay. Wiedererlangung? Warum Wiedererlangung eigentlich? Warum wieder? Ist da was nicht Ordnung geworden, nicht in Ordnung gewesen?
Ich hatte ihn mal,
okay. Ja, Hartmut, das ist ziemlich gut. Vielleicht nicht so sehr im persönlichen Gebiet, sondern im geschichtlichen Gebiet. Und zwar ist die Aussage darin, dass Gott beständig vorangehe, eine Entwicklung gebe, um etwas aufzubauen. Und wenn dieses vom Satan beschädigt werde, gehe Gott ein zweites Mal voran, um es wieder zu erlangen, was verloren gegangen sei. Und so sah er zum Beispiel Martin Luther als einer, der etwas wiedererlangt hat, was verloren gegangen sei. Er sah John Wesley als einen, der etwas wiedererlangt hat, was verloren gegangen sei. Und so ging es durch alle möglichen Bewegungen, bis hin zu dem Jakob Böhme, diesen kryptischen Schriftsteller, diesen Schuhmacher aus Görlitz, viele andere Autoren, auch ganz gerne zu den, wie nennt man sie, Johannes Tauler, Meister Eckhart, zu den die Mystikern, genau, danke, die alle wieder etwas von der ursprünglichen Wahrheit gefunden haben und ins Leben zurückgebracht haben. Und da war er ganz stark drin. Auch das zu sehen, im Überblick und zu sehen, was nicht gut gelaufen war, um es wieder zu erlangen. Er war aufgeschlossen der Brüderbewegung. Nun, die Brüderbewegung in England, die war streng. Die war nicht nur streng, was Männer und Frauen anbetraf, also dann saßen die Männer hier und die Frauen da. Und die Männer predigten und die Frauen hatten zu schweigen. Und die Männer hatten Haare auf dem Kopf und die Frauen hatten eine Kopfbedeckung. Und das Abendmahl wurde nur im engsten Kreis genommen. Ansonsten galt man als Verräter. Ja, es war nicht ohne. Und Watchman Nee hatte diese Brüder lieb gewonnen. Und nachdem er von Frauen so inspiriert worden war, setzte dann so eine Zeit ein, in der er aber auch dieses Brüdergemeindliche, was ja durchaus auch aus der Bibel abzulesen ist, so ist es ja nicht, in seine Gemeinden hineinbrachte. Also die Frauen durften nicht mehr so einfach lehren und sie mussten eine Kopfbedeckung tragen. Nun, also für Frauen in China war das ein Problem, sie kannten kein Kopftuch und nichts, da musste erst eine Kopfbedeckung erfunden werden für sie, die sie tragen konnten, damit sie dem Wort gemäß leben konnten. Okay, hat man gemacht. Man wollte ja aus diesen ursprünglichen herausleben. Und da gibt es folgende Anekdote aus dieser Zeit. Da waren Männer und Frauen versammelt und es sollte eine Evangelistin sprechen. Was tun? Kein Problem für die Chinesen. Ja, praktisch orientiert. Da nahmen Frauen ein langes, großes Tuch und spannten es quer durch den Raum und schieden so die Männer von den Frauen. Und die Evangelistin sprach nur zu den Frauen und die Männer hörten zu. Hinter dem Tuch kann ja nichts passieren. Schön, ne? Ist das nicht schön? Ja, das zeigt, wie sie auch dieses bearbeitet haben, wie sie es ernst genommen haben und gekämpft haben darum, was nun die Wahrheit ist. Watchman Nee in England, er machte 1933 eine Reise nach England und Amerika. Er traf sich dort mit Brüdern aus der Brüdergemeinde und hatte auch mit ihm Abendmahlsgemeinschaft. Und die englischen Brüder fanden ihn auch ganz toll, weil gerade er war so kernig. Naja, nee, ist keine Folie da. Und dann machte Watchman Nee einen entscheidenden Fehler. Er suchte andere Christen auf und feierte mit ihnen auch Abendmahl. Und das verstimmte die englischen Brüder derart, dass ein Zerbruch geschah. Jahre später hat man sich darüber wieder unterhalten und vergeben können. Aber es ist schon erstaunlich, mit welcher großen inneren Freiheit Watchman Nee agierte und mit welcher engen Verschlossenheit so die europäischen Christen ganz gern leben und auch manches zerstören damit. Von 1940 an setzte in China eine große Christenverfolgung ein. Mit dem Stärkerwerden der kommunistischen Idee und Regierung wurde diese Christenverfolgung stärker. Und so floh man ein Stück aus den offiziellen Kirchen, die staatlich kontrolliert vielleicht noch durchgingen, in Hausgemeinden. Watchman gründete in seinem Leben ca. 700 Gemeinden mit insgesamt ca. 70.000 Mitgliedern. Er nannte sie die kleine Herde. Die kleine Herde hatte so ein paar Grundsätze. Und zwar, alle Christen eines Dorfes oder einer Stadt sollten zu einer kleinen Herde gehören. Es sollte keine anderen Denominationen geben, keine anderen Glaubensgruppen. Jesus Christus ist doch auch einer. Und so ist dieser Grundsatz auch dort ein Stück verankert, sicherlich nicht immer umgesetzt, aber so ist das Zielbild gewesen. Prediger wurden nicht besoldet. Ähnlich wie in den Brüdergemeinden, es war ein ehrenamtlicher, freiwilliger Dienst, der ruhig was kosten konnte. Und sie waren ablehnend gegen ausländische Bevormundung. Gerade auch die amerikanischen und europäischen Missionare wurden durch die kommunistische Regierung sehr kritisch beurteilt. Und aber auch die Christen in China fanden das auch nicht unbedingt so gut. Sie hatten ja die Bibel. Sie konnten doch erkennen und lesen. Warum brauchte man diese? Naja, man pflegte den Kontakt schon. Man ließ sich nur nicht mehr so reinreden. Die Anhänger dieser Gemeinden, dieser Bewegung wurden auch die Shouter genannt. Shouter sind die, ein bisschen schlecht übersetzt, die Brüller. Die haben gebrüllt. Die haben gerufen. Warum? Es war so eine Erkenntnis, dass man bestimmte Dinge aussprechen muss, um sie wirksam werden zu lassen. Zum Beispiel wie die Halleluja-Rufe. Ja? Halleluja! Ja? Oder Dank sei Gott! Hat man einfach laut gesagt, damit es in seiner Wirksamkeit stärker wurde. Und da haben sie ihren Spitznamen weggehabt. Die Schauter, die Brüller. Ja, aber es hat gewirkt. Es hat gewirkt. Auch wenn sie belächelt wurden, auch wenn sie schief angesehen wurden, es war schon etwas Interessantes und Begeisterndes an ihnen. Watchman hatte ja eine gute Schulausbildung und war in der Heiligen Schrift beschlagen und hielt sich auch für äußerst befähigt, nicht zu Unrecht. Er wusste, seine Landsleute zu unterweisen. Und die Frauen von den Landsleuten, gerade in den Dörfern in Mittelchina, die waren oft Analphabeten. Die konnten weder schreiben noch lesen. Aber nachdem der Watchman diese christlichen Gruppen besucht hatte, bekam sein Selbstwertgefühl einen empfindlichen Dämpfer. Denn er entdeckte, dass diese Frauen, obwohl sie nicht richtig lesen konnten, zu einem vertrauteren Umgang mit ihrem Herrn gelangt waren. Er sagte, ich kannte das Buch, aus dem sie stockend vorlasen. Aber sie kannten den einen, von dem das Buch sprach. Das ist nicht ein erstaunliches Zeugnis, wie Männer oft leichtfertig über die Größe von Frauen hinweggehen können. Und da hat Watchman, ich glaube, einen Samen hineingelegt, die auch die Wertschätzung der Frauen beinhaltet in einem wirklich guten Maße. Watchman wurde 1952 verhaftet. Und chinesische Gefängnisse sind nicht berühmt für ihren Luxus. Da geht's echt zur Sache. Er hatte noch vorher die Möglichkeit gehabt, nach Taiwan zu gehen, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Dort war ja dann diese Republik China an sich, die ist ja geflohen, die Exilregierung. Aber er hat seinen Weg gesehen, seinen Chinesen treu zu bleiben. Und er hat die Verhaftung in Kauf genommen. Man hat ihm alles Mögliche Unschöne vorgeworfen. Ich denke, die wenigsten der Anklagen haben überhaupt gestimmt. Aber man wollte ihn mundtot machen. Einer, der so große Wirksamkeit hat im In- und Ausland, der war nicht gut für die Kommunisten. Man wollte ihn mundtot machen. Und 1962, 10 Jahre nach seiner Verhaftung, gab es dann die große proletarische Kulturrevolution unter Mao Zedong. Da hörten alle Gottesdienste auf. Da ging es richtig scharf gegen die Christen. Weitere 10 Jahre später ist er dann im Gefängnis verstorben. Er hatte geheiratet, das will ich bloß mal ganz nebenbei erwähnen. Vielleicht haben wir noch ein Foto davon. Ja, das sind seine Brüder und, aus Europa, Amerika und er selber. Aber hier sehen wir seine Hochzeit. Seine Frau hieß Charity, eine Chinesin, die er ursprünglich gerne lieb hatte, aber nicht heiraten wollte, weil sie nicht Christus nachfolgte. Und es war ein großer Kampf in ihm und er hat es lange gelassen und irgendwann hat aber auch Charity zu Jesus gefunden und war begeisterte Jesus-Anhängerin. Und dann ist dieser alte Wunsch in ihm wieder hochgekommen und dann wurde vermittelt über Verwandte und dann hat man geheiratet. Die Charity hat natürlich einen Mann gehabt, der nicht ganz einfach war, ganz oft auf Wanderschaft, oft allein gelassen. Es war jetzt nicht die Traumehe, aber es war ein Dienst, der unvergleichlich und wertvoll war. Gerade als er im Ausland war, war sie schwanger gewesen und sie hat eine Fehlgeburt und er konnte nicht bei ihr sein. Sie hatten keine Kinder, aber die Charity hat enorm seine Arbeit unterstützt in all dem. Abgeschrieben, Bücher hergestellt, alles Organisatorische gemacht. Die waren echt zusammen, die beiden. Die Charity ist kurz vor 1970, glaube ich, war sehr schwer krank geworden und gestorben. Watchman Nee durfte nicht aus dem Gefängnis. Vielleicht kann man ermessen, was auch da für Härten dahinter stehen. Die Menschen auf sich nehmen, nur weil sie etwas für wahr erkannt haben und für gut befunden haben in ihrem Leben. Und dieses Zeugnis von Watchman Nee ist ja ein Stück für die kommenden Zeiten aufbewahrt in seinen Büchern, die ebenfalls auch heute selbst im Internet frei zugänglich sind. Wir können sie lesen, wir können sie wahrnehmen und wir können auch von ihm lernen, was es heißt, ein Leben, ein ganz normales Christenleben zu führen, wie ein Titel heißt. Fortgeführt wurde seine Arbeit, vor allen Dingen auch in Taiwan, von einem Bruder, Witness Lee, falls ihn schon jemand mal gehört hat, der auch in Taiwan da unter strenger Disziplin Kirche aufgebaut hat. Relativ autoritär. Ich glaube, da war Watchman nie vorsichtiger gewesen mit gewissen Autoritäten. Und diese Kirche ist gewachsen, auch weit über den taiwanesischen Bereich hinaus. Witness Lee hat auch viele Bücher geschrieben, ist bekannt unter Christen normalerweise gewesen. Interessant fand ich, dass diese Kirche, die Watchman Nee begründet hat, Witness Lee in modifizierter Form weitergeführt hat, 1991, 92 zu einem neuen Zweig geführt hat, den ich erst vor einigen Wochen kennenlernen durfte, in seiner ganz speziellen Ausprägung. Und zwar haben die Menschen aufgrund dieses hohen Druckes an Verfolgung, haben sie sich Jesu Wiederkunft umso sehnlicher gewünscht. Und herbeigebetet. Sie waren davon überzeugt, dass Jesus ihrem Leiden ein Ende machen wird. Und da kam doch tatsächlich 1991 kamen Flugblätter in die christlichen Gemeinden. Und jede Woche ein neues Flugblatt. Und darin waren Mutmachungen zu lesen. Es war geistliche Inspiration, die sie so nicht kannten. Und es wuchs und wuchs und es wurde immer mehr. Und schließlich war man der Überzeugung, wer so schreibt, das muss der Messias sein, der wiedergekommen ist auf der Erde. Und wer so geschrieben hat, war eine Frau. Diese Frau hat Tausende von Seiten geschrieben. Woche für Woche hat den Menschen Mut gemacht und sie wurde von den Christen dort als wiederkehrender Messias gefeiert. Diese Bewegung wurde dann 2010, 2012 auch von der chinesischen Regierung stark unterdrückt, verboten, ähnlich wie Falun Gong, da ein bisschen vorher noch dann auch das Ende bereitet wurde. Und sie gingen mehr ins Ausland. Taiwan ist ein Hochburg auch von dieser Bewegung. Und wir finden sie zurzeit ganz stark auf Facebook vertreten. Facebook, da findet ihr irgendwelche schönen, frommen Flyer, schönen Bilderchen und so weiter. Und dahinter verbirgt sich meistens auch diese Gruppe. Das sind Chinesinnen in erster Linie, die Europa missionieren möchten. Ich selbst habe mich einfach mal mit hineinbegeben. Ich dachte mir, man kann ja lernen davon. Ich wollte es einordnen und habe mich dann auch so einer virtuellen Bibelgruppe angeschlossen. Dann gab es dann abends Versammlungen, Kriti, ne, du kennst das. Und da habe ich manchmal laut gemacht. Nee, das waren Chinesinnen, die haben auf Deutsch gesprochen. Die konnten gut Deutsch. Und die Chinesinnen selber waren sehr gut drauf, höflich, hochkonzentriert. Und haben quasi auch versucht, den Deutschen das so ein bisschen beizubringen. Die Deutschen waren so mehr flapsig, unkonzentriert und eigentlich ging nicht wirklich gut. Und ich hatte dann auch Fragen gehabt, also so tiefere Fragen. Darauf sind sie nicht so eingegangen. Damit hatten sie ihre Probleme. Die hatten quasi ihr Lehrschema, so ein Stückchen von Witness Lee geführt. Und was ja auch wahrscheinlich auch Erfolg versprechen kann. Aber das nur am Rande. Ja, Watch me nie, nie to Sheng. Ein Mensch, der die Welt neu inspiriert hat. Und so lese ich zum Schluss einfach nochmal die Fortsetzung von dem Kapitel, welches ich am Anfang gelesen hatte. Da sagt Watchman Nee, ein gläubiger Freund sagte mir einmal, weißt du, ich glaube, dass ein Mensch, der bereit ist, nach dem Gesetz des Geistes des Lebens zu leben, zu wirklich feinen Umgangsformen erzogen wird. Wie meinst du das? Fragte ich. Na, dieses Gesetz, antwortete er, hat wirklich die Macht, aus jemandem einen echten Gentleman zu machen. Manche sagen verächtlich, diese Leute können nichts dafür, dass sie sich so benehmen. Sie sind ja nur die einfachen Leute vom Lande, die keine richtige Ausbildung haben. Die Frage ist aber eigentlich, ob sie das Leben Gottes in sich tragen. Und ich bin überzeugt, dieses Leben kann in ihnen sagen, du redest zu laut, oder dein Lachen war unangebracht, oder deine Haltung bei dieser Bemerkung war nicht in Ordnung. Auf tausenderlei Arten kann der Geist des Lebens Menschen unterweisen, wie sie wandeln sollen. Und sie so zu feinen Umgangsformen erziehen. Die beste Erziehung kann das nicht. Und das sagte ein Erzieher.